Die wissen, dass wir unseren Track vom Wandern jedes Mal aufzeichnen, weil wir laufend reden und beim Reden laufen, haben mit dem geschulten Blick oben im Blogeintrag schon gesehen, dass wir gerade beginnend vor der Gedenkbibliothek stehen. Die ehemalige Amerika-Gedenkbibliothek.
AGB.
Die AGB.
Aber jetzt heißt sie noch GB?
Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Nee, das heißt ZLB, steht hier drauf. Wahrscheinlich Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
Wollen wir mal ganz kurz hier reingehen?
Hast du einen Ausweis?
Ich habe einen Ausweis sogar, aber ich wollte nur einmal kurz reingehen. Weil... Okay, da sind die Toiletten, da ist der Eingang, das können wir wieder raus.
Wolltest du dich absichern, falls du nochmal jetzt aufs Klo gehst?
Nee, weil wir werden ja dieses Mal zum ersten Mal beim Aufnehmen einfach auch in eine Institution reingehen. Also die geschulten Hörer wissen schon, wir waren neulich im Technikmuseum, das machen wir diesmal nochmal, aber wir enden unsere Tour im Technikmuseum und da habe ich gedacht, wir gucken nochmal kurz, wie das ist, wenn man wo reingeht.
Aber wir sollten erstmal unsere Hörerinnen begrüßen. Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, eigentlich 16. Und heute wird Mitch uns ein Thema mitbringen. Ich bin gespannt, er hat es mir schon verraten. Mitch,
was? Ja, Flo weiß schon, was Sache ist. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, die Hörer und Hörerinnen, die wissen es noch nicht. Die können wir ein bisschen hinhalten, aber die haben natürlich, die haben ja auch schon gesehen, es soll um Konrad Zuse gehen. Das heißt, da kann man jetzt auch niemand überraschen, aber wir könnten sie überraschen, weil ich nämlich gedacht habe, auf dieser ersten Wegstrecke fange ich ganz woanders an, damit du weißt, wie ich auf Konrad Zuse komme überhaupt. Dieses Konrad Zuse-Thema ist natürlich...
Es ist der heilige Gral der Informatik. Ich weiß nicht, ist ein bisschen überhöht.
Ja, aber gleichzeitig finde ich auch der Don Quixote der Informatik, oder? Ja. Der mit seinen Windmühlen, die er immer wieder nachgebessert hat und immer noch hier einen Flügel dran geschraubt und abgeschraubt. Und, aber da werden wir nachher drüber reden. Wir fangen jetzt ganz woanders an.
Okay, lange ich bin jetzt wirklich gespannt, weil wir sind jetzt auch ein bisschen ab vom Mehringdamm, was
wir gehen
dem
jetzt
Sound
hier
auch
runter.
Besser tut.
Ja, genau.
Der Hintergrundsound.
Hier rechts ist eines meiner Lieblingshäuser.
Das ist ja krass.
Eine uralte Villa, wo ich auch mal gedacht habe, ey... Und hier war ich oft vor 8 Jahren, war ich in dieser Straße ganz oft. Ach,
ja, die ist toll, die kenne ich noch gar nicht, muss ich sagen. Ja,
super, ne?
Die ist auch hier oben ist, was ist das da oben? Das ist das ein
anderes. Da gehen wir gleich hoch.
Ah, krass. Ja. Ich mache mal ein Bild für unseren Track.
Weil dieses wunderschöne Haus, die Wolken darüber sind ja auch Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist auf jeden Fall... dramatisch.
Da hinten, guck mal da hinten, das ist glaube ich, da hinten oben, da ist glaube ich Posteo drin in diesem Gebäude.
Okay.
Glaube ich.
Ja.
Müssen wir gleich nochmal schauen.
Wie war doch gleich der Straßenname?
Wie heißt denn immer? Mettfeldstraße.
Mettfeldstraße. Aber wir können hier lang.
Genau, hier geht es jetzt hoch.
Ja.
Und das Ding ist halt, ich bin dann eben hier, wie das so ist, mit kleinem Kind und Kinderwagen eingeschlafen, da im Viktoriapark noch rumgelaufen und dann stehe ich auf einmal vor dieser Gedenktafel, das ist einfach daran geschraubt und ich wusste damals auch noch gar nicht genau, warum und wie und was. Stand dann Zuse. So, hier hatte Zuse die legendären Maschinen Z1, Z2 und Z3 gebaut.
Nee.
Die Z3 nicht?
Die Z1 nicht.
Ach, die Z1 hat er bei seinen Eltern gebaut.
Im Wohnzimmer.
Ja, genau. Da können wir dann gleich noch reden. Da wird es dann so.
Das war, glaube ich, in Wilmersdorf oder so.
Er hat angefangen wohl in der Wrangelstraße, da habe ich aber die Hausnummer nicht. Und dann hat er aber hier gearbeitet.
Ja, ja.
Mettfeldstraße 7, glaube ich.
Das muss auch irgendwie in Verbindung mit dem Ministerium für Luftfahrt stehen. Weil das war ja, die Z3 war ja quasi ein Auftrag von.
Genau, also die Finanzierung von seiner Arbeit früh, aber selber auch angestellt als Ingenieur, war über Regierungsstellen unter den Nazis. Und er hat dann hier, ich glaube in der Mettfeldstraße 10, seine erste Firma gegründet oder sich eingemietet, um da weiterzubauen. Und die Straße laufen jetzt hoch. Ich habe bei meiner Recherche natürlich herausfinden können, dass dieses Schild scheinbar verschollen ist. Auf Wikipedia gibt es aber noch ein Foto davon, das können wir dann da vielleicht in die Galerie mit reinnehmen und crediten. Jetzt sind wir hier in der richtigen Straße.
Ja, wir sind hier auch bei 23,5 Filmproduktion.
Das ist ja lustig.
Wir können nicht so falsch sein.
Jetzt sind wir auf der Rückseite eben der Villa, wo wir gerade ein Foto gemacht haben.
Und hier ist die Baulücke.
Ich glaube, hier ist die
Baulücke. Hier haben wir von vorne fotografiert.
Aber wenn das die Nummer 25 ist, warum sollte dann hier...
Das war doch 23, oder?
Ne, ich suche jetzt, wir suchen Nummer 10 oder Nummer 7, das weiß ich nicht mehr genau. Aber also jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr Richtung Mehringdamm. Ich lasse jetzt mal den Flo gerade ein bisschen hinter mir und lass mir doch von dem meinen Podcast nicht verschrubben. Ich finde das. So, jetzt sind wir wieder an dem grünen Streifen, wo wir gerade eine Abkürzung gewählt haben. Jetzt sind wir gleich wirklich unten an der Ecke zum Mehringdamm und da kommt jetzt aber noch eine Backsteinmauer, völlig überwachsen mit Efeu diesmal, nicht mit Wein. Und die sieht irgendwie vertraut aus. Und ich mache ein bisschen langsamer. Ja, und ich glaube, hier war das. Genau. Ja, so, hier, schau, ich habe es gefunden. Das ist die nicht mehr... nicht mehr anwesende, also die abwesende.
Aber es ist nicht 10, es ist 7.
Das ist 7?
5.
Okay, dann ist es 7, dann war hier wahrscheinlich wirklich...
Die 10 ist da.
Okay, dann die Geschichte ist wohl, die 7 war das Elternhaus. Im Wohnzimmer hat er die Z1 gebaut. Seine Schwester hat ihn finanziert oder mit unterstützt. Sein Vater, der eigentlich schon Ruhestand war, hat dann wieder seine Arbeit aufgenommen, um mitzuziehen mit seiner Tochter und hat den Sohn auch finanziert. Der hat mit ein paar Leuten, die er von der Arbeit abgezogen hat, dann abends an diesem Z1 getüftelt und ist dann irgendwann für die Konstruktion der Z3 auf die andere Straßenseite gezogen, in die Mettfeldstraße Nummer 10, die jetzt wahrscheinlich bei dem Hofgrün Berlin hier ist. Kannst du auch nochmal?
Ja.
Also hier, ach nee, das müsste direkt hier sein, ne? Hier wäre es gewesen.
Dann muss hier irgend so ein Ministeriumssitz gewesen sein.
Wieso? Das war nicht vom Ministerium, das war einfach angemietet von ihm.
Echt?
Ja, ja, weil das mit dem Wohnzimmer...
Ich dachte, er hätte das im... Also der Auftragsgeber vielleicht
hat er das Geld bekommen. Er hat 25.000 Reichsmark bekommen für die Finanzierung der Z3, wenn ich mich recht erinnere.
Okay, jetzt sind wir quasi endlich zu einem Thema gekommen.
Ja, genau. Konrad
Zuse. In vielen Umwegen. Konrad Zuse. Welcome. Z1, Z2, Z3, die Namen sind schon gefallen. Vielleicht muss man bei der Z1 nochmal hervorheben, dass das ein Rechner ist. Wir gucken uns den gleich nochmal im Technikmuseum an, der rein mechanisch war.
Mhm. Ja, und das ist halt auch irgendwie das Verrückte, weil ich war nämlich natürlich dann irgendwann auch im Technikmuseum, habe dann irgendwann diese Z1 Zuse, ach ja, da ist es ja. Ich habe aber gar nicht wirklich genau gewusst, was das heißt. Und man muss wirklich, finde ich, das würdigen. Es gibt ja viele mechanische Rechenmaschinen. Ne? Das kennt man irgendwie aus alten Filmen sowieso noch. Solche Kassensysteme, wo man dann halt an Sachen einstellt, Multiplikation, Division, Addition, Subtraktion. Dann stellt man Zahlen ein und man dreht und macht es kitsching, kitsching und oben ändern sich die Zahlen. Also es gibt eine ganze Reihe von diesen rein mechanischen Rechenmodellen. Aber das Besondere an Zuses Rechenmaschine war eben nicht nur, dass die Operation rein mechanisch durchführen konnte, sondern es gab halt diese drei Blöcke, die halt jeden Computer ausmachen. Es gab halt diesen Block, in dem halt die Arithmetik ausgeführt wird, den Block, in dem gespeichert wurde, also ein Speicher, den er mechanisch realisiert hat, und ein Block, in dem eben das Programm, in Anführungszeichen, gehalten wurde. Also das heißt, das war eine programmierbare Rechenmaschine. Und das war der erste Computer überhaupt, und der wurde, und das finde ich halt wirklich krass, der wurde halt komplett mechanisch gebaut. Ne? Und es gibt ja die Shownotes unten dran, da gibt es auch ein Video. Er wohnte dann später, ich glaube in Hünfeld hieß es, hatte da auch sein Atelier. Und da gibt es ein sehr schönes Video detailliert, wo auch so ein Liebhaber oder zwei sind, dass die sich da so das nochmal alles anschauen. Und er hält dann in der Hand auch noch so Metall Scheiben, die halt so gestanzte Löcher haben, wo man dann schon sieht, okay, die mussten sich irgendwie bewegen. Da wurden dann über Löcher, über Winkel wurde dann vorgeschrieben, wie sich dieses Gerät bewegen darf, um dann zum Beispiel 1 oder 0 zu repräsentieren und so.
Genau, du hast ja diese zwei binären Zustände. Also das war ja auch so, dass du hattest ein Eingabe- und Ausgabegerät. Ne? Das gehört ja auch nochmal zu jeder Rechenmaschine dazu, die nach Definition von dem Mathematiker von Hohmann, ich habe den Namen vergessen. Oh, auf jeden Fall, der beschreibt genau diese Teile, die du meintest, Speicher, CPU und Bus und Eingabe, Ausgabe. Und das, was SUSE auch schon, die Z1 konnte, ist quasi eine dezimale Eingabe und eine Rechenoperation zu binären System. Und dann wurde quasi komplett mechanisch, wurde das Ganze abgelegt und dann musste jeder Schaft und jede Zelle quasi 0 und 1, also an oder aus, repräsentieren können. Und das mit einer Mechanik, man kann sich vorstellen, was das für eine Konstruktionsarbeit ist. Also die sind ja teilweise mehrfach übereinander gelegte Schafte, ja, die dann halt so eine Wortlänge ergeben und so ein Byte repräsentieren. Und das muss, also ich glaube, das war eine extreme Bastelarbeit.
Ja. Ja, vor allen Dingen, dass das Ding dann irgendwie läuft. Das Original, haben wir vorhin schon gesagt, das wurde ja zerbombt. Und es gab aber dann, glaube ich, von der Z1 einen Nachbau, der eben jetzt im Technikmuseum steht, den wir uns gleich anschauen werden. Und ich weiß auch noch, als ich den gesehen habe, dann war mir das gar nicht klar, dass es mechanisch ist, weil wenn du drauf guckst, sieht es so ein bisschen aus wie so eine Stadt. Also es ist wie so ein bisschen so ein Hochhausstadtding. Ja, ja, ja. Und es sieht aber gleichzeitig auch irgendwie aus wie so einen alten Rechner, wenn du ihn aufgemacht hast, ne, wo diese Module zusammengesteckt wurden auf so einer Platine. Und deshalb ist es so optisch gar nicht nachvollziehbar, dass es sich halt um rein mechanisches Gerät handelt.
Ja.
Ist schon ziemlich abgefahren. Und dann war das so, dass er dieses Gerät halt wirklich so in- und auswendig kannte, dass eine, auch im Interview gehört, eine Frau, die mit der Betreuung dieser Maschine beauftragt war, als SUSE noch gelebt hat, geboren 1910.
Und aber wir müssen das nochmal hier jetzt wirklich so ein bisschen von der Zeit her konkretisieren. Also die Z1 entstand dann, ich glaube, 38, ne?
War also 39 wurde, glaube ich, das erste Mal so vorgeführt. Und ich glaube, oh, das müsst ihr auch nochmal gucken. Aber das Interessante ist halt, ich glaube, die Z3 war das. Die wurde eben als Auftrag von irgendeinem Ministerium der Nazis, als sie fertiggestellt wurde, wurde die nämlich dann vorgeführt und es gibt da eine öffentliche Bestätigung, dass das Ding wie zu erwarten funktioniert und deshalb gilt das erst als die erste Rechenmaschine.
Als der erste Computer der Welt.
Computer der Welt, genau.
Also Rechenmaschinen gab es ja schon vorher, die waren ja auch mechanisch.
Ja, und das war, glaube ich, dann 41 und er hat 41 auch ein Patent eingereicht darauf, was dann allerdings viele Jahre später erst abgewiesen wurde, weil der Innovationsgehalt nicht hoch genug war.
Ja, was aber völlig absurd war, weil die haben ja gesagt, okay, die Relais gab es schon vorher, das gab es schon vorher und zusammen ist das uns noch kein Patent wert. Genau, also 1939 entstand das. SUSE war zu dem Zeitpunkt selber, der ist, glaube ich, 1915 geboren, also er war 1910, war schon älter. Also das muss man auch, glaube ich, das war schon recht progressiv, dass seine Eltern ihn da auch und vor allen Dingen seine Schwester da unterstützt haben. Der war so ein bisschen so ein, ja, der ging ja schon auf die 30 zu und hatte fertig studiert, hatte schon gearbeitet, hat sich dann aber voll in dieses Projekt reingeworfen. Also irgendwie, und wurde noch von seinen Eltern unterstützt. Also das finde ich ja auch schon echt enorm, dass die an ihn dann so geglaubt haben, dass er das so realisieren konnte im Wohnzimmer der Eltern. Also in einem sozialen Raum, der dann nicht mehr benutzbar war.
Der sehr soziale Raum wurde. Also der Legende nach war es halt so, dass halt viele Leute, mit denen er auf der Arbeit auch zu tun hatte oder so, die kamen dann mit zum Arbeiten, zum Helfen, haben mit ihm daran rumgebaut und haben dann abends irgendwie, wurden sie von der Mutter bekocht und haben dann noch eine Runde Schach gespielt. Ach, dann bis spät in die Nacht halt an dieser Maschine gebastelt. Wahnsinn. Also das war schon...
Das wurde dann quasi so zum Projektraum. Ne?
Ja, das finde ich aber auch irgendwie so schöne, dieses Bastelnde daran. Ja. Da möchte ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Gerne. Und SUSE hat auch in der Biografie, der hat dann die Maschine auch wohl entwickelt, weil er musste an seinem Arbeitsplatz immer wieder ähnliche mathematische Operationen durchführen. Er musste rechnen. Er war halt quasi zum Rechnen angestellt. Und er fand das irgendwie so langweilig. Und Langeweile ist ja einer der großen Innovatoren der Welt, dass er dann gedacht hat, ey, das muss doch anders gehen. Und dann entstand halt dieser unglaubliche Innovationsschub, der unglaublich viel Zeit und Ideen und sowas, aber der halt total euphorisiert hat. Das finde ich immer das Tolle, wenn so Dinge langweilig sind, dann endet man meistens in einer Situation, in der man sehr viel mehr Zeit in irgendwas anderes reinsteckt, ja auch beim Programmieren, wo man denkt, es muss doch anders gehen, und hätte dann dieses 10-mal Rasenmähen selber noch mit der Hand schneller gemacht, als diesen Rasenmäherroboter zu erfinden oder so.
Ja,
genau. Und das war bei ihm auch so, und er hat aber nebenher immer auch ein bisschen gehadert. Er hat auch viel gemalt, hat auch sehr gut gemalt, auch seine technischen Zeichnungen sind wunderschön. Er hat dann auch später wohl, direkt nach dem Krieg, als er im Süden Deutschlands gelandet war, das nur als Fußnote, zwischendrin auch mit Landschaftsmalereien aus dem Allgäu, die er an Touris verkauft hat, die Familie mitfinanziert. So, also der war da scheinbar auch sehr begabt, hat sich auch in der Schauspielerei probiert eine Zeit lang. Also es gab wohl irgendwie so, und das finde ich halt, das ist dieses eigentlich Thema. Ne? Ja. Für mich ist eigentlich diese Person interessant, wenn wir da mal drauf gucken, wie und was der so gearbeitet hat, was er auch über seine Firmen und so gesagt hat. Das finde ich total spannend, weil er für mich einfach da eine total kreative, aber auch poetische, weiche Person ist. Und gar nicht so, was man... ich meine, die Gegenmodelle, die man dann halt, also wir waren jetzt quasi hier vor dem Haus, wo der erste Rechner der Welt, und da ist nicht nur eine Plakette dran. Und wenn du jetzt überlegst, die ganzen Legendenbildung um Bill Gates, ja, oder Steve Jobs und sowas, das sind ja dann halt, da wird ja jeder Fahrradträger, auf dem vielleicht mal irgendein frühes Apple-Gerät von A nach B gefahren wurde, wird ja quasi gefeiert. Aber das sind einfach vielleicht auch andere Menschen, die dann eben andere Firmen aufgebaut haben. Und Zuses Firma, obwohl die unglaublich viel geleistet hat und auch die Produkte von ihm große Nachfrage hatten, ist dann letztendlich, nach dem Krieg hat das begonnen, die Zuse KG ist dann in den 60er Jahren pleite gegangen. So, ne? Wie das passiert ist, kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber er war jetzt nicht die Art von Bill Gates Innovator, der das Ganze dann auch mit genialen IBM-Deals irgendwie sein Betriebssystem in jeden Rechner schubst und sowas. Also der Zuse war, glaube ich, kein Stratege, und der war sehr detailverliebt, und da komme ich jetzt wieder zurück auf diese Anekdote, dass zum Beispiel die Frau, die sich, glaube ich, hier sogar im Technikmuseum mit der Z1 beschäftigt, immer wenn was hing, dann hat sie Zuse angerufen, der kam dann auch irgendwie angefahren, und dann hat er sie wohl immer gefragt, sagen Sie mir ganz genau, was Sie gemacht haben. Und dann sagt, na, ich habe die und die Zahl eingegeben, dann habe ich Addition gedrückt, dann habe ich die und die Zahl eingegeben, dann habe ich die quasi übergeben, und als ich dann dann ist es hängen geblieben so. Und dann hat er gesagt, okay, dann müssen wir da hinten aufschrauben, und dann ist das in der dritten Reihe das neunte Element, da müsste der Stift hängen. Und sie meinte, und es war immer so. Er hat also quasi diese Übersetzung von dem, was die Maschine aus dem Dezimalraum in einen Binärraum übersetzt. Das repräsentiert sich allerdings über eine mechanische Verkopplung von Materie, also von Elementen. So, das hatte er so internalisiert, dass er scheinbar wirklich den Fehler so fremddiagnostisch dann auf den Pin in irgendwelchen kleinen mechanisch realisierten Relais.
Ja. Also ich meine, was da so faszinierend dran ist, ist, wenn wir heutzutage auf unsere Handys gucken, und da ist eine Rechenmaschine drin, die halt irgendwie um einen Faktor, eine Potenz N, leistungsstärker ist als dieser Computer, den Zuse gebaut hat. Mhm. Aber von dem Prinzip her immer noch so funktioniert. Und ich glaube, das, was Zuse so, ja, ich meine, man hatte das Gefühl noch mit dem C64, wo du auch so ungefähr dann halt so diese einzelnen Teile des Computers dann so verstehen konntest, wie die miteinander arbeiten. Und Zuse hatte aber auf so einer mechanischen Ebene dann auch so ein quasi so ein Schaft- und Zugsystem, das dann halt genau diese Sachen abbildet. Ja. Das ist ja das absolut Faszinierende an dem.
Ja, und das ist halt eben auch genau das, was es für mich irgendwie so interessant macht, was ich ganz am Anfang meinte. Dieser Schritt von der Mechanik, das war quasi das Erste, dann über die Relais-Technologie, wo er eine ganze Reihe von aussortierten Telekommunikationsrelais vom Ministerium wohl bekommen hat, die aber für ihn gut genug waren. Die Z2 war komplett auf Relais gebaut, und der Z3 wiederum hat er...
war das komplett auch das Eingabesystem? Weil ich dachte, der hätte den Speicher bei der Z3.
Das war bei der Z3, wurde da ein Teil wieder mechanisch, aber ich weiß nicht, was es
war. Ich glaube, der Teil, also was die Eingabe und betrifft, die war dann mechanisch. Und der Speicher war dann über die Relais-Technologie.
Ja, und dann war es halt quasi, er hat diese komplette, die erste mechanische und einzige mechanische gebaut, meines Wissens nach. Und dann über Relais-Technologie und von der Relais-Technologie dann eben später nach dem Krieg in die Röhrentechnologie, die quasi die Vorstufe für die Transistortechnologie war. Transistor war dann, das wurde zur Achillesferse, um das abzuschließen von vorhin. Pleite ging seine Firma in dem Moment, wo er in die Transistortechnologie eingestiegen ist und gleichzeitig bei Texas Instruments spezielle Transistoren hergestellt wurden für Zuse. Die hatten hinten, letzte Buchstabe der Kennung war Z. Das waren Zuse-Transistoren. Und das Problem dieser Transistoren war, die durfte man nur bis maximal 200 Grad löten. Und er hatte in seinen Lötanlagen das wohl nicht berücksichtigt und hat diese ganzen Boards mit Transistoren ausgestattet und die liefen anfangs, aber die liefen nicht lange. Die sind dann ausgefallen, die Transistoren, und hatte unglaublich Rücklauf und Fehler. Ja. Und das hat einfach enorm viel Geld gekostet. Ja. Und damit ging das dann los, dass er quasi in seiner Firma, das ging dann den Bach runter, ne? Ja. Also diese Transistoren.
Aber man muss ja auch sagen, also das, diese Geschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, das klingt so der Bastard, der halt seine Maschinen da gebastelt hat, aber die hatten schon, Zuse KG hatte schon extrem wirtschaftlichen Erfolg. Es war nicht nur die erste Rechenmaschine, der Rechencomputer, den er gebaut hat, sondern auch der erste, der in Serie ging. Der, ich glaube, von der Z5 oder Z11 mehrere Stückzahlen verkauft, die auch direkt auf Beauftragsarbeiten waren. Also es war wirtschaftlich war bis zu dieser Z22, wo er die Transistortechnologie eingestiegen ist, war das durchaus ein Unternehmen, was gut gewirtschaftet hat. Also das heißt, er war jetzt doch schon, also allein die Tatsache, wie schnell er dann halt mit der Technologie gegangen ist und dann gesagt hat, okay, Relais, also ich kann diesen ganzen mechanischen Teil austauschen, Relais sind effektiver, ich nehme Relais. Und dann kam die Röhrentechnologie, also das System war ja auch so gekapselt, dass man ja diese Sachen dann so austauschen konnte und ersetzen konnte. Das ist auch, also jetzt nochmal zum Zeitlichen, also es war die Z1 hatten wir schon gesagt, 39, die Z3 41 und es war eine relativ enge Taktung mit den, dann war die Z3
kaputt gegangen. Die Z4 hatte, ich glaube es war die Z4, hatte einfach diese sehr mysteriöse Geschichte, weil die Z4 wurde noch über einen Zug aus Berlin zum Ende des Krieges, also demontiert und dann über einen Zug raus bis nach Göttingen geschickt, um halt aus dem Bombenhagel zu entkommen. Und dann ist er mit der Z4 ins Allgäu gefahren und hat dort in einem Dorf die einzelnen Kisten wohl in unterschiedliche Häuser verstecken dürfen. Ich glaube, er war auch ein sehr, also wenn man ja auch so ein paar Videos sieht, ich glaube, er war schon ein Mann, der auch so ganz, der auf dem Dorf auch gut zu Hause war sofort. Ne? Also ich glaube, der hatte Social Skills und so und hat dann diese Maschine quasi in Einzelteilen, in einzelnen Kisten irgendwie versteckt. Und vor den Alliierten versteckt und hat die dann später wieder zusammengebaut. Und das war dann sozusagen die Brücke in die Nachkriegszeit, wo er dann anfing. Ich glaube, die Zuse KG war letztendlich dann in Bad Hersfeld, um dann dort in immer größeren Hallen mit immer mehr Menschen, auch hat dann anfangs mit 2 Leuten, später waren es über 1000 Angestellte, dann eben diese Computer in Serie auch zu produzieren. Wobei die ersten Modelle waren alles immer Einzelstücke.
Ja.
Und das ist eben auch wieder eine Sache, wenn ich jetzt mal für den Poeten Konrad Zuse spreche. Ich fand das total charmant. Das hat dann irgendwie eine ehemalige Mitarbeiterin, glaube ich, sogar gesagt, die meinte, naja, das war halt bei ihm so, dass er immer jedes Modell dann wieder verbessern wollte, neuer machen wollte. Und diese neuen Modelle dann auch zum Kunden gebracht wurden. Und dann standen die schon beim Kunden. Und dann hat er aber noch eine Idee gehabt und ist dann zum Kunden gefahren und hat dann noch was umgebaut, um es zu verbessern, weil er auf einmal dann dachte, ah, so läuft. Das heißt, er hat so Einzelmodelle gebaut, so Einzelstücke, und ist zum Kunden ungefragt gefahren, ist der Chef davor gefahren, ja, mit seinem wahrscheinlich Mercedes. Also ich möchte jetzt keine Werbung VW machen, aber es ist so das Bild, was ich habe.
Volkswagen.
Also wahrscheinlich.
Natürlich, ein Volkswagen.
Ist dann ausgestiegen und hat dann an diesem Ring rumgewurschtelt. Der war halt eher so es war eine andere Haltung. Wenn du in Social Media, gibt es ja immer diese genialen, witzigen Programmierer-Witze, ne? Was der Kunde sich wünscht, was der Programmierer baut. Ne? Also da wurde dann links ist halt quasi dann irgendwie eine Schaukel und einen wunderschönen Baum, Sonnenuntergang, und rechts ist halt quasi so ein Strick mit einem Reifen dran. Und das Lustige ist, bei Zuse war es eben genau andersrum. Ne? Es wurde quasi nicht über Projektmanagement und Budgets irgendwie dann determiniert, was man machen konnte, sondern erst aus freien Stücken als Chef der Zuse KG mit 1000 zum Kunden gefahren, um dem noch was zu verbessern.
Ja, das heißt, also ja, man muss auch sagen, das, was er dann halt gebracht hat, war ja wahrscheinlich für die ganzen Unternehmen, wo die eingesetzt wurden, die Zuse, war auch eine unglaubliche, also die haben, glaube ich, diese Dimension noch gar nicht so begriffen, weil das, was die Zuse dann quasi geleistet hat, ist halt Rechenoperationen. Ne? Das war ja Arithmetik, die dann halt mehr oder weniger programmierbar über Lochstreifen. Am Anfang waren das tatsächlich so Filme, so diese 35 mm Filme, die gelocht wurden. Darüber konnte man dann halt Programme laufen lassen, die dann halt natürlich Rechenoperationen ausgeführt haben, die wahrscheinlich, wenn da halt ein Heer von Mathematikern sitzt, dann denen die Arbeit abgenommen hat. Ne? Und dadurch konnten auch kompliziertere Aufgaben, kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen, was mit denen berechnet wurde oder wer der Auftragsgeber war, bewältigt werden, was vorher noch nie so möglich war. Und die Anekdote, nicht nur, dass er dann halt so Innovationen gemacht hat, wenn ihm noch was eingefallen ist, ist ja, was ich auch gehört habe, dass es tatsächlich so zum Familienausflug wurde, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Dann, er hat ja so den samstäglichen Familienausflug, die ganze Familie eingepackt, und dann war da in der Anekdote, war tatsächlich von dem VW Käfer berichtet. Okay. Dann sind die da hingefahren zum Kunden und haben dann repariert. Also das heißt, der Support, den dann Zuse dann auch zusätzlich draufgegeben hat, ja, der ist einmalig. Ne? Mhm. Also wenn du halt irgendwie so einen Support hast, ich meine, die waren auch nicht billig, die Maschinen, obwohl die in der Stückzahl dann auch für die Firmen, wo es eingesetzt wurde, dann halt auch natürlich wirtschaftlich total sinnvoll waren. Ne? Mhm. Also.
Nee, genau. Und jetzt wäre das nochmal so eine Sache, wo du sagst, welche Firmen, also es war zum Beispiel, weiß ich, von einer Firma, die für Linsenkrümmung, Schleifdinger dann immer wieder seriell die gleichen mathematischen Algorithmen durchrechnen musste, die das mit so einem Zuse-Gerät machen wollten. Die Firma Leitz hat wohl auch einen bestellt und so. Und jetzt stell dir mal, rat mal so, was so jetzt in 50er, 60er Jahren so eine neue Zuse in D-Mark, also Deutschmark, in D-Mark West damals gekostet
hat. Ja, ich weiß, ich habe die Folien gesehen. Es war dann so 150.000 hat eine mal gekostet. Und eine andere, also diese Transistor-Geschichten, Z22 war über 1 Million, wo er wirklich einen wirtschaftlichen Misserfolg hatte.
Genau, ja.
Also die ersten waren alle so zwischen 300.000 und 150.000 D-Mark.
Ja, und die ersten waren halt wirklich so 180.000, 150.000 war dann schon ein späteres, günstigeres Modell. Es gab zwischendrin auch eine, die war für 80.000, eben an so einen allgemeineren Markt. Der wollte sich dann später auch spezialisieren Richtung Medizintechnik und so. Aber da ging es dann quasi schon wirtschaftlich den Bach runter. Und ich fand das erstaunlich hohe Beträge. Also ich weiß jetzt nicht, wenn man das inflationsbereinigt und Kaufwert der D-Mark. Aber 180.000 D-Mark jetzt Mitte der 50er Jahre, ich finde das ist schon ganz schön viel Geld. Ich finde es nicht. Also es ist wirklich so das Gefühl, dass die Investition...
Ich fand es eher komisch. Dann habe ich vielleicht irgendwie... Ich fand es eher wenig, weil das war ja quasi eine Rechenmaschine, singulär, eine der ersten, die da dann in Produktion ein bisschen günstiger wurden, aber trotzdem noch irgendwie ein Vertreter. Aber vielleicht habe ich dann zu wenig inflationsbereinigt dann drauf geguckt. Wahrscheinlich inflationsbereinigt wäre das dann halt irgendwie 2-3 Millionen.
Ich habe keine Ahnung, das können wir selber mal durchrechnen. Mal gucken.
Aber auch das finde ich als Investition, zahlt sich der das dann irgendwie aus, weil...
Genau der Punkt, wo es für mich so spannend wird, ne? Weil wenn du jetzt überlegst, du hast ein Budget und baust eine Firma drumherum auf. Gut, viele dieser Firmen gab es schon und die haben investiert in neue Technologien. Aber dennoch ist es so, dass man so bestimmte Prioritäten setzt und sagt, was ist das Wichtigste für uns, ja? Und was brauchen wir außerdem noch? Und ich habe das Gefühl, dass bei 180.000 damals, dass man einfach gesagt hat, das steht in der Mitte. Ja, das ist wirklich eine zentrale Säule unseres Business. Und ohne jetzt eben zu wissen, was damit an Mathematikern sowas abgelöst werden kann und so weiter. Aber das, die konnten ja schon tolle Sachen machen und Tag und Nacht arbeiten, theoretisch. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es halt so eine Zwischentechnologie ist, wie es sich halt natürlich immer anfühlt, dass es mich einfach erstaunt hat, dass man sagt so, wisst ihr was, um unsere Linsen jetzt schleifen zu können, brauchen wir halt diese 180.000 D-Mark mitten rein in die Firma. Ruf mal den Zuse an, der macht doch sowas.
Aber ist dann nicht genau diese Investition dafür ausschlaggebend, dass die halt einen Linsentyp herstellen konnten, der vorher nicht berechnet werden konnte, weil die Rechnung zu kompliziert war? Und dass dann eben dieses quasi auf dem Markt der alleinige Hersteller sein zu können, zahlt sich das nicht damit aus?
Ja.
Also ich finde schon, das ist ja genau dieser Punkt, dass du halt diese Investitionen machst und die sind extremst hoch. Ne?
Ja.
Aber du bist halt in diesem Cutting-Edge-Bereich, wo du dann halt mit dieser Investition dann diesen einen kleinen Sprung machen kannst, der dich dann halt gegenüber deinen Konkurrenten dann wieder so hervorhebt.
Ja.
Also insofern, man müsste tatsächlich die wirtschaftliche, ob sich das wirtschaftlich für die Käufer der Zuse gelohnt hat, das müsste man wirklich nochmal recherchieren, das interessiert mich.
Ja, so, er war auch nicht der Einzige, muss man sagen. Es gab natürlich auch andere, die die Computersysteme gebaut haben. Deshalb gab es damals schon Messen, gibt es Kataloge, gibt es Werbung dazu. Also das kann man bestimmt auch noch irgendwie im Netz, das müsste man mal suchen, wirklich mal zu gucken, in welchem Umfeld das war.
Ja.
Für mich war es halt immer noch erstaunlich.
Ja, das okay. Aber ich möchte nochmal so, du hast jetzt Zuse als denjenigen so ein bisschen gezeichnet, als den Bastler, als den Künstler. Mhm. Er ist ein genialer.
Hab ich? Nee, hab noch gar nicht angefangen. Es ist so mein Winkel da drauf. Ist so ein bisschen, was passiert, wenn wir sagen, der Herr Konrad Zuse war ein Künstler mit dem Wissen eines Ingenieurs und hat aber mit dem, was er in die Welt gebracht hat, immer eher künstlerisch gearbeitet und weniger problemgetrieben. Also es war ja bei vielen Sachen, weil er hat ja Lösungen geschaffen für Probleme, die Leute teilweise noch gar nicht hatten, aber wo die Probleme dann auftauchten in dem Moment, wo er dann mit dem Gerät...
Ja, das eben nicht. Also da würde ich widersprechen, weil dann wird es nämlich wieder interessant, also aus so einem kulturellen Kontext und auch aus so einem gesellschaftlichen heraus, die auch ein anderes Licht auf Zuse werfen können. Nämlich, natürlich ist er zu der Zeit, als die Nationalsozialisten dann an der Macht waren, hat er seine Innovation machen können. Das waren die Geldgeber. Er hatte dann auch dieses Unabkömmlichkeitsauszeichnung. Das heißt, er musste nicht in den Krieg, er musste nicht an die Front. Er konnte dann halt an der Maschine weiterarbeiten. Und da finde ich halt genau der Punkt, was die Maschinen berechnet haben. Ne? Das, die Z3. Deswegen auch war es das Ministerium für Luftfahrt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie genau das heißt. Aber was die zum einen berechnet haben, ist die Form von Gleitbomben.
Mhm.
Dass die halt quasi so diese Oberfläche, dass die halt so möglichst effektiv durch die Luft gleiten, um dann halt das Ziel zu treffen. Und die andere Sache, die die Maschinen berechnet haben, war die Tragfläche von Flugzeugflügeln. Also das heißt, es waren ganz konkrete Kriegsvorteile, also nicht Kriegs, aber es waren halt Berechnungen, die in diesem Kontext dann halt quasi gemacht wurden. Und die the evil, ne? Also how evil, ne? Aber alles, was dann, und das ist halt so, glaube ich, das nochmal in der Biografie von Zuse, was ihm auch natürlich irgendwie vorgeworfen wird, zu Recht, warum bist du da geblieben, ja, was, also, und ich habe ein Interview mit seinem Sohn gesehen, Horst Zuse. Und dann fand ich das so, also ich meine Werner von Braun, ja. Also in dem Moment, du wirst quasi als Unternehmer im Dritten Reich angreifbar, in dem Moment, wenn du halt die quasi Zwangsarbeiter beschäftigst.
Mhm.
Ja, Werner von Braun hat, glaube ich, ein viel größeres Ausmaß. Ja, der war viel machtbesessener, viel geschickter in dem Umfeld. Während Zuse, er hatte auch Zwangsarbeiter in seiner Firma beschäftigt.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ich kann es historisch nicht beantworten, aber sein Sohn hat es so dargestellt, dass er so quasi ihn als verrückt im Sinne von Nerd. Er war total, es war so sein Leben, es war so sein Baby, diese Maschine. Und dafür hat er alles quasi gemacht, um da weiter dran arbeiten zu können. Und ich glaube, da hat er halt diese Machtverhältnisse und diese Gewalt des Regimes einfach ausgeblendet. Und das finde ich halt irgendwie etwas nachvollziehbarer.
Ne? Nachvollziehbar im Sinne von, dass er geblieben ist, weil er es ausgeblendet.
Genau, weil er halt so ein Vollnerd war. Und das halt irgendwie, er hatte die Mittel und hat das halt, er hat seinen Traum da aufbauen können. Ja. Und das ist halt irgendwie so, und er ist jetzt nicht so the evil, wie jetzt Wernher von Braun, der dann halt auch nach dem Krieg sich da voll mit den Amerikanern quasi in diese Position gebracht hat. Aber ich finde, so von dem wenigen, was ich mitbekommen habe, ist Zuse dann halt irgendwie seiner sich so treu geblieben in der Art, dass er halt so weiter daran gearbeitet hat. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, es gibt, also ich weiß nicht, also es gibt ein Zitat, muss ich jetzt sagen, ob ich das überhaupt nochmal finden kann, ich weiß nicht, aber wo eine, weiß nicht mal, ob es Familienangehörige, Kollegin oder wer auch immer war, die meinte, dass auf der Flucht aus Berlin mit seiner Z4 Zuse dann auch von irgendjemandem eingeladen wurde, doch in irgendeinem Rüstungsdingsprojekt, also ich weiß nicht, ob in Göttingen oder so, mitzuarbeiten, wo eben auch Zwangsarbeiter waren. Und er hat sich dann sofort dagegen entschieden, als er da wohl gesehen hatte, in welchen Konditionen die behandelt wurden und dass zum Beispiel tote Menschen an der Wand aufgehängt waren, um die anderen zu warnen, sie sollen doch bitte hier wissen, ne, was passiert, wenn sie... Das heißt, da hat er auf alle Fälle, das war dann auf der Flucht, da muss er irgendwie kapiert haben und gesehen haben, was das in diesem Regime passiert. Also ja. Das war ihm zumindest spätestens dann, vorher weiß ich es nicht. Ich habe von ihm auch so ein Bild, dass er, wie sagt man dann immer so, head in the clouds, ne? Also mit dem Kopf so in seiner eigenen Welt. Und, ja. Aber ich möchte ihn da gar nicht entschuldigen, noch möchte ich ihn anschuldigen.
Ja, ich glaube, mir fehlt da auch irgendwie so die historische Grundlage, um da irgendeine Position. Aber ich, also vom Gefühl her, was ich gehört habe, aber ich glaube, das muss man auch einfach, das muss man erwähnen in dem Kontext zu. Ja. Ne? Und dass er natürlich dann halt auch mit seinen ersten Maschinen Kriegsarbeit geleistet hat. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so, da muss man nicht den Künstler Zuse oder so. Ne? Also, es ist einfach klar, du bist natürlich in diesem Kontext dann verpflichtet, dann halt entsprechend auch Zuarbeit zu leisten. Und vielleicht das nochmal so, das, was ich da so interessant finde, also weil es ging ja um diese, was hat er berechnet? Ne? Ja. Also er hat quasi, Krieg ist ja immer ein Mittel für... territoriales Mittel. Ne? Du gewinnst Land. Ne? Das ist ja, der Zweck von Krieg ist ja irgendwo was zu besetzen, was zu sichern und was dann halt so ein Land gewinnen, territorialer Konflikt. Ja? Dann die Z5 ist ja von dem Vermessungsinstitut, ich glaube dem Hessischen Landesinstitut gekauft worden und damit wurden dann die Flurstücke berechnet. Die Flurstücke, die nach dem Krieg quasi erstmal neu berechnet werden musste, diese ganze, und das ist ja auch unglaublich, also wo ist der Grenzstein, also erstmal hast du diese Situation nach dem Krieg, dass du halt so ein Vakuum hast, von dem noch nicht zugeordnet ist, wem was gehört, also auch wieder eine Machtbesetzung von Territorien, ja, also auch da wieder so ein Flurberechnung ist genauso so ein Machtdiskurs wie jetzt so Macht, also im Sinne von Territoriengewinn, ja, aber gleichzeitig eine Aufteilung von Besitz. Ne? Ja. Und das finde ich halt so interessant, dass es genau diese beiden Punkte waren, die jetzt so die zentralen Punkte für territoriale Konflikte sind. Mhm. Ne? Dass die Zuse da so eingesetzt wurde. Und das ist so für mich so dieser eigentliche Moment, als ich das erstmal so gesehen habe. Ja? Mhm. Flugzeug, Tragflächenberechnung, Krieg und dann halt Flurberechnung. Ja, also das ist ja das, ist es ja in dieser, also es ist ja auch hier ins Nix. Nebensächlich ist, sondern es ist ja quasi das Kerngebiet von einem Staat oder so oder einer Macht wird sich ja...
Da geht es genau um Besitz oder wie George W. Bush mal nach seiner Wahl gesagt hat, we are an ownership society. Also das ist wirklich um den genauen Besitz über Patente. Es ging ja nicht immer nur genau, mit Patente oder andere Sachen, so. Aber eben in dem Fall wird berechnet. Ist interessant, also ich denke gerade natürlich, was wäre das Gegenstück zur genauen Mathematik, die dann eben sowas genau kann, das, weil ich ja dieses Künstlerthema angerissen habe, ne, kann man dem einen emotionalen Raum entgegenstellen, der in seiner eigenen emotionalen Logik genauso rechnet. Ja? Oder ist das Rechnen selbst der Mathematik oft verbunden eben mit irgendwelchen Zahlen, Fakten, Punkten, die dann immer unglaublich hart sind? Und wie würde es ist ja eigentlich so eine Frage nach, wenn wir jetzt mit der Vermessung von Grundstücken, es geht um so eine Form von Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist aber sehr stark bemessen an so einem mathematischen Denken.
Ja.
Und es gibt aber noch eine andere Form von Gerechtigkeit nach Bedürfnissen oder sowas.
Genau, das ist nochmal der Punkt, genau, das finde ich auch.
Ja. Und da würde ich jetzt dann wieder um dieses Künstlerthema ein bisschen vorziehen, dadurch, dass Zuse immer wieder mal hingefahren ist und noch nachgebessert hat, auch wenn die endlich ihre Flurstücke berechnet haben, jetzt ist auch mal gut, so ist das jetzt, war für Zuse das Projekt, das Berechnen der berechnenden Maschine nie fertig. Also für ihn ging es halt immer weiter. Ach, wisst ihr was, ich mache jetzt nochmal eine andere Lampe rein und hier. Ne? Das heißt, diese Idee von zielführend, ne? Also was man ja wirklich auch immer wenn ein neues Operating System geschippt wird, und alle wissen schon, es ist voller Bugs, trotzdem muss es raus, um halt Verträge zu erfüllen und dies und jenes und sowas. Das war bei Zuse war das so aufgeweicht. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass in seiner Lebensgeschichte, er hat das selber wohl auch mal über sich gesagt, im Endeffekt, ich war der Unternehmer und ich war einfach kein guter Unternehmer. Und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, ich war nicht hart genug, ich war nicht entschieden genug. Also er hat sich selber auch als so jemand beschrieben. Und es gibt jetzt, glaube ich, auch nicht viele Leute in Silicon Valley, die nebenher ihre Familie nach dem Krieg durchgeboxt haben, indem sie Gemälde von Landschaften verkauft haben oder zwischendrin dachten, vielleicht werde ich doch Schauspieler oder so. Ne? Also da ist was und wir gehen jetzt mal hier rein ins Technikmuseum, ja, wo wahrscheinlich auch mehr Fakten an der Wand kleben, die wir dann genauer sagen können, was die
genau. Z123 berechnet hat. Also wir stehen jetzt vor dem Technikmuseum und gucken uns das Ganze jetzt mal in echt an. Ich glaube, im Technikmuseum ist neben der Z1 auch nicht die Z3, die ist nicht da, aber die Z5 und Z11 und Z22 sind, glaube ich, da.
Ich glaube, also es gibt die Z3, die auch zerstört wurde, wo wir vorhin losliefen. Es ist schön, dass man jetzt so die Brücke schlägt von dem Ort, wo die Z3 zerstört wurde, zu hier. Ich glaube, es wurden drei nachgebaut, eine von der Zuse KG. Ich glaube, eine von Zuse selbst nochmal und eine von Horst Zuse. Und ich weiß aber nicht, wo die. Ich weiß aber nicht, wo die.
Die sind. Die Z3 steht, glaube ich, da in dem. In Hessen. In dem Ort.
Hünfeld-Museum.
Hünfeld, ja, genau. Da ist die Z3, da war mein Vater. Und da habe ich auch kurz mit ihm drüber gesprochen. Und es gibt dann noch. Von dem Horst Zuse, also von dem Sohn, der hat einen didaktischen Nachbau der Z3 gemacht.
Genau.
Das ist auch gesehen, das ist super.
Das finde ich auch total süß, weil ich mag, dass das Horst Zuse sagt, okay, ich mache das, weil der Vater natürlich ihn überstrahlt in der gewissen Weise.
Ja.
Und gleichzeitig die Z3 für ihn heute im Nachbau halt nicht mehr naturgetreuer Nachbau ist, sondern sagt, okay, wenn ich die nochmal baue, dann baue ich die halt so, dass sie didaktisch wertvoller wird, dass es transparenter wird, wie in den Registern halt der Binärcode zusammenfällt.
Und wie er dann auch diese einzelnen Teile dann halt quasi dieser Umschalter, das haben wir irgendwie vor ein paar Tagen nochmal am Telefon, es gibt so ein Register, was dann umschaltet und wie er das dann halt ersetzt hat durch elektronische Teile, die aber genau die gleiche Funktion erfüllt haben. Ja? Und dass teilweise diese Originalrelais dann halt so durch Erosion dann so angegriffen sind, dass sie halt nicht mehr so schalten können. Ne? Also da hat er auch gesehen, da hast du nochmal dieses mechanische Element in einem elektronischen, was dann halt wieder zu einer Fehlerquelle wird. Ja, und das hast du halt bei diesen alten Relais teilweise drin. Ja.
Das ist also auch in dem Hünfeld-Museum, in dem auch ältere noch drinstehen. Das ist auch das eine Video, was wir auf alle Fälle verlinken müssen. Da geht es nämlich dann auch um diese Transistorteile. Und da ist es so, dass die Maschinen wurden natürlich auch immer kompakter gebaut. Ganz früher waren das halt so riesen Wandschränke, so Einrichtungen eben. Und dann wurden die auch mit anderen Materialien gebaut, eben mit Plastik und Styropor, was dann nach der Zeit auch zerbröselt. Also es ist nicht nur das mechanische Relais, das irgendwann verrostet, sondern auch die in Anführungszeichen billigeren Plastike und Isolierungen durch Styropor, die dann dazu führen, dass es halt einfach nicht mehr so haltbar ist.
Ja, aber gleichzeitig haben die sich auch nach einem Standard gerichtet, die Größen, ne? Dass die halt so, es gab da diesen, wie bei IKEA, das Packsystem, gab es halt so einen Standard von Büroeinrichtungen.
Ja, warte mal, ich muss ganz kurz erstmal Ticket. Hallo, zwei Erwachsene bitte.
16 €.
Wir wollten uns die Zuse-Apparate angucken, wo stehen.
Gleich da oben.
Gleich hier oben? Okay, dann gehen wir da hin. Dankeschön. Aber wir gehen nicht gleich dahin, weil was ich auch schön finde an dem Museum und passt eben zu dem Thema der heutigen Folge hier, das ist ja auch so eine Vorstufe von der ganzen Logik von Programmiersprachen und sowas.
Also die Webstühle, ja genau.
Schauen wir uns die Webstühle an. Also das ist auch toll, wer noch nicht da war, ich mag das total. Direkt hinter dem Café sind halt diese Webstühle und die sind natürlich auch Maschinen, mechanische Maschinen, in denen Programme eingegeben wurden in gewisser Weise, die dafür gesorgt haben, dass komplexe Muster gewebt werden konnten.
So. Mhm.
Und ja, das ist ja auch in der Geschichte der Entstehung der Computer, das ist ja auch immer was, was finde ich sehr passend hier.
Ja, und da wieder auch so ein, vielleicht so ein Gender-Diskurs, ne? Dass diejenigen, die Webstühle bedient haben, meistens Frauen waren. Und tatsächlich in der Computerentwicklungsgeschichte so ist, dass die ersten Programmiererinnen Frauen waren, weil die halt diese Lochkarten und so weiter geschrieben haben.
Ja.
Also das heißt, die haben diese Handarbeit gemacht.
Genau, und die Brücke dann zu Zuse, der auch für die ersten mit dem Magnet, Magnetröhrchen Speicher, da hatte er Stickerinnen eingestellt.
Genau,
die halt mit Nadeln.
Umlernen, ne? Das ist halt auch so.
Er hatte war eine ausgebildete Stickerin, die aber auch diese Feinarbeit konnten.
Die hatten, konnten jetzt, aber es war eine völlig neue. Er hatte auch, glaube ich, so alle möglichen Leute, die halt arbeitslos waren, hat er auch beschäftigt, die erstmal so auf einen ganz neuen Stand dann überhaupt diese Technologie dann halt umlernen mussten. Ne? Ich sehe schon vom Weiten die Zuse. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war so lange nicht mehr im Technikmuseum. Es ist toll, immer wieder hier zu sein.
So, jetzt sind wir im ersten Stock. Treppe hoch.
So,
rechts.
Jetzt hier. Ich mache jetzt mal ein. Der erste Computer. Konrad Zuse und der Beginn.
Ja, das hier ist, glaube ich, die Z3 von Horst Zuse.
Stimmt. Das ist die. Genau, der Film ist ja hier entstanden. Das ist auch mal dieser Hintergrund.
Ah, cool.
Ah.
Das ist die Rechenanlage Zuse Z3. Horst Zuse schreibt er. Da steht jetzt unten nur der erste Computer der Welt. Zur Z3 wahrscheinlich eben, weil das erste Mal wurde offiziell bestätigt, dass die Maschine all den Ansprüchen gerecht
wird. Also ich glaube, so von der Funktion gibt es genügend Videos und viel besser informierte Menschen als wir. Das würde ich mir jetzt auch nicht getrauen, da jetzt genau diese Funktionsweise der Maschine zu beschreiben. Aber es gibt halt einen Eingabeapparat. Und hier haben wir also was ich noch ganz interessant finde, den Speicher, der ist, glaube ich, so aufgeräumt. Ne? Denn erklärt er hier diese Relaisstation wie so ein Eisenbahnwerk, wo dann halt oben der Zug einfährt und jedes Relais entscheidet, in welche Richtung, ob links oder rechts. Und damit kann der Speicher adressiert werden. Und dann gibt es für die Berechnung, kriegst du das noch zusammen, diese Matissen, also diese Fließkomma-Co-Prozessor, das ist dann halt die Normalisierung von Zahlen dann dafür zuständig ist, dass du die halt miteinander berechnen kannst. Das war ja so das ist ja quasi die Leistung, die dann halt auch der Computer gebracht hat.
Das kannst war Fließkomma, genau. Das war bei Z3, glaube ich, Fließkomma, später war es Festkomma. Aber ich kann es jetzt erstmal versuchen, hier abzulesen. Die Darstellung von den Zahlen im Gleitkomma-Format entspricht einer halblogarithmischen Form, zum Beispiel 5,7 mal 10 hoch 3 im Dezimalsystem, Basis 10, für die Zahl 5700. Eine Zahl in Gleitkomma-Format setzt sich aus Vorzeichen, Mantisse und Exponent zusammen. Bei dem genannten Beispiel ist das Vorzeichen plus, die 5,7 ist die Mantisse, die 3 der Exponent und die 10 die Basis. Ja, also Gleitkomma heißt eben, dass man vorne eine Zahl immer gleich repräsentiert und dann über den Exponenten verschiebt man sozusagen die Null.
Genau, das war ja dieser Trick, dass du die halt ablegen, speichern konntest. Ne? Du musst jetzt nicht die Zahl als Quantität, sondern du hast die dann als Repräsentation gespeichert.
Ja. Und da steht hier nochmal, die Gleitkomma-Darstellung ermöglicht das Rechnen mit sehr großen und kleinen Zahlen. Diese Darstellung gibt der Z3 einen großen Zahlenraum. 10 hoch 20 bis 10 hoch minus 20. Die Genauigkeit betrug 4 Dezimalstellen, später bei der Z4 schon 6 Stellen. Das heißt, man kann die Nullen verschieben, aber weil man nur 4 Stellen hinterm Komma hat, wird es dann natürlich in diesen Extremräumen auch wieder ungenauer.
Guck mal, das ist der Schrittschalter, das hatte ich vorhin versucht zu erklären. Der Schrittschalter, der dann diese Taktung dann vornimmt. Und das heißt, der hat dann hier immer diese...
Wir gucken uns jetzt gerade die Z11 an, die steht hier im Original nämlich mit dem Lochstreifen. Und ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt... Wir haben natürlich ein paar Fotos jetzt, ne? Aber wie können wir das jetzt... Wir müssen, glaube ich, mehr phänomenologisch arbeiten, müssen quasi unsere Eindrücke schildern und weniger das Objekt beschreiben.
Ja,
ich glaube,
ja.
Wir haben Links, da gibt es Fotos und sowas. Aber was erlebst du, wenn du das anguckst? Was passiert da bei dir? Was siehst du da?
Ja, ich finde es, glaube ich, jetzt, wo ich mich mit Zuse vorher beschäftigt habe, viel spannender, als wenn ich jetzt hier ohne dieses Wissen dann hergekommen wäre.
Ja, stimmt, das ist wie so alte Hitchcock-Filme, ne? Wo man als Kind immer dachte, oh, Papa. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann sieht man die nochmal und denkt, ah ja, Innovation an dem und dem Punkt, Schnitttechnik und so. Und das Gleiche passiert hier auch. Man sieht im Hintergrund so ein Schwarz-Weiß-Foto, was wirklich so Wirtschaftswunder-Deutschland-Foto ist. Einer ist am Telefon und man hat das Gefühl, das ist ein bisschen gestellt. Und davor ist halt dieses Gerät, was unglaublich viel Geld gekostet hat. Und wo man auch wirklich noch sehen kann, das wurde gelötet. Also wenn man jetzt den Sprung auch hier von diesem Zuse 11 macht zu dem Z3-Nachbau von Horst Zuse, da hast du natürlich dann auch, du merkst halt bei dem Nachbau jetzt, die ganzen Relais sind halt aufgehängt an so industriell gefertigten Trägern und sowas. Das ist quasi, das ist ein Einzelstück, aber die Komponenten sind nicht mehr handgemacht. Ich finde, das ist nochmal vom Eindruck hier bei dem Z3, didaktisch super aufbereitet, aber diese Kästen und alles, man sieht, das ist halt quasi aus dem Baumarkt diese Schienen, auf die die Sicherungskästen irgendwie dann noch aufbauen und so. Und hier bei der Z11 merkst du halt wirklich, dass da jemand mit der Säge irgendwie dieses Brett noch vorher gemacht hat und dann wurde da irgendwie eine Umleimung dran geklebt, damit sich da keiner aufschneidet. Also das sind halt alles noch irgendwie Einzelstücke oder in geringer Auflage gefertigt.
Also hier war Z11 ist der erste Computer, der in Deutschland serienmäßig hergestellt wurde. Abnehmer waren die Vermessungsbehörden. Also ich glaube, das war unoptische Industrie. Das Beispiel, was du gebracht hast von... Zeiss? Nee, das war nicht Zeiss. Das
ich weiß nicht, welche Firma es war, aber es hieß halt eben...
Genau, und hier wurde auch für die Flurberechnung eingesetzt, die Maschine. Und das, also das, was ich glaube, das, was wirklich so... Ich meine, das kennst du ja auch, wenn du ein Computer, so jetzt ein altes Desktop-Modell aus, weiß ich nicht, Anfang 2000, Ende 2009, das ist halt irgendwie so, das Ding war von außen immer so doch sehr schmuckhaft anzuschauen, aber in dem Moment, wenn du den Deckel abgehoben hast, hast du halt irgendwie diesen ganzen Kabelsalat gesehen. Und je nachdem, wie viel du für den Computer bezahlt hast, war das aufgeräumt oder mehr oder weniger aufgeräumt. Ne? Und hier ist es, glaube ich, auch so, dass die Fassade, also hier haben wir noch das Original, aber die Fassade ist halt noch so diese Eingabe-Ausgabe. Das macht ja dieses historische Erleben irgendwie auch noch so ein bisschen anfassbar. Ne? Wir haben diese alten Tastaturen, die Kippschalter, die Drehregler und so weiter. Und das hast du hier bei diesem von Horst Zuse auch dann dieses, dass du halt hier noch dieses Eingabemodul, ich glaube, das war ihm noch sehr wichtig. Und ich glaube,
wir
dürfen nicht berühren.
Das kann man auch sagen. Und rechts ist es für binär.
Genau, rechts kann man nochmal so eine Klappe aufmachen, wo man das, aber ich glaube, das macht halt diesen Reiz. Und dann ist es fast egal, was dahinter ist. Ne? Die Rechenprogrammatik oder die Taktung und so weiter, die läuft ja noch. In dem einen. Hier siehst du diesen, hier unten siehst du diesen Kippschalter, diese Schrittfrequenz.
Die mal ein Foto hinter dem Stuhl.
Hinter dem Stuhl.
Den Stuhl, den jemand vergessen hat wegzuräumen. Lustigerweise sieht der Stuhl aus wie Teil der Ausstellung.
Und das ist der Schrittschalter, der dann halt diese quasi die Schaltsequenzen in also der kippt dann immer weiter. Ne? Das ist halt genau diese Taktung.
Ja,
das ist
genau.
Halt so dieses. Das kommt
der Register,
noch,
wo es dann so genau, durchgeschoben wird und dann rübergeschoben wird.
Wo du die Taktfrequenz drin hast und das ist halt so faszinierend. Weil natürlich die Taktfrequenz von Jetzt kommen wir jetzt langsam zu der Z1. Die Taktfrequenz ist natürlich die Umdrehung der Kurbel.
Ja.
Also das heißt, hier hast du, glaube ich, 0,4 Hertz oder so als Taktfrequenz. Und hier siehst du auch nochmal diesen Lochstreifen, der noch auf 35 mm dann produziert wurde. Bei der Z11 war das schon wieder ein anderer Standard.
Mit einer Sache noch, wo wir bei der Z11 sind, da steht nämlich hier, zu Beginn arbeiteten diese Rechner nur mit fest verdrahteten Programmen. Das finde ich nochmal wichtig, weil das ist halt auch was, das man heute immer auch noch hat. Ne? Bei den Grafikkarten war das, glaube ich, zuerst so, dass halt die Grafikkarten immer mehr eigene Software schon mitgebracht haben, bestimmte 3D-Rechnungen sowas herzustellen. Die Gamer-Community kennt das. Ne? Und auch bei Bitcoins wurden ja viele Grafikkarten benutzt, weil die halt relativ günstig relativ viel Leistung bringen konnten beim Bitcoin-Schürfen. Inzwischen sind die, glaube ich, alle auf eBay wieder verschrottet. Und das finde ich auch hier nochmal spannend, dass halt natürlich am Anfang alles komplett über Lochstreifen sonst wie als Programm gemacht werden musste, dass aber dann es schon anfing, dass bestimmte Operationen hier als fest verdrahtete Programme beschrieben, reingenommen wurden. Und das ist ja auch diese Entwicklung. Ne? Das heißt, du hast natürlich die Abstraktion von der Hardware immer mehr. Es ist jetzt, wenn wir softwaremäßig arbeiten, auch, dass man immer sich gleich irgendwelche kompletten Systeme reinschiebt, Node.js oder sowas, und mit denen arbeitet, gar nicht mehr quasi auf dieser Embedded-Ebene ist. Ne? Und das finde ich interessant, dass das hier schon so früh angefangen hat, dass man der Rechenmaschine eigene Programme fest verdrahtet
vor. Ja, und weißt du, was das für die Programme waren? Das waren nämlich die Grundrechenarten.
Ja, das waren die Grundrechenarten, ja. Aber teilweise, glaube ich, auch so Sachen wie Quadratwurzel und so.
Ja, genau. Also, aber es waren halt diese Arithmetik, die du jetzt bei dem Taschencomputer dann halt so auch so. Aber die mussten, also die sind jetzt fest verdrahtete Programme, und also diese Vollprogrammierbarkeit ist ja durch diese Lochstreifen dann gegeben, ne? Dass du dann halt irgendwie dann programmieren konntest. Und ich will nur sagen, also der Zuse hat ja extrem viele Patente auch angemeldet, ne, auch erstritten, dann wieder, aberkannt bekommen.
Mhm.
Aber wir stehen jetzt vor der Z1, deswegen sind wir jetzt so ein bisschen stiller.
Genau, wir gucken jetzt erstmal, also wie gesagt, ich sehe die jetzt dann zum zweiten Mal nochmal mit dem ganzen Wissen, dass das komplett analog ist. Und das Erste, was mir dann halt irgendwie auffällt, ist trotzdem natürlich die Modularität, die man sofort spürt. Was ich ja vorhin meinte, das ist sowieso eine Stadt eigentlich. Du kannst dir so vorstellen, wenn jemand sagt, das ist ein Architekturplan von irgendeinem Unigelände aus den 70er Jahren, dann würde man es irgendwie auch glauben. Weil es sieht halt wirklich eben aus wie Flachdachgebäude mit interessanten Balkonsystemen, die da vor uns aufgebaut sind. Und die sind natürlich modular, weil es ging ja eigentlich darum, eben immer das Gleiche zu wiederholen und miteinander zu verkoppeln. Es war wohl auch so, dass spätere Zuse-Geräte mit die ersten waren, wo man mehrere Zuse-Geräte miteinander verschalten konnte. Also schon eine Art Cluster-Computing angedacht war. Und hier sind es aber eben mechanische Verkopplung ganz links, wie so eine Treppe sieht es aus. Das könnte, also wenn es jetzt Architektur wäre, finde ich, sieht es aus wie so ein Wasserfall-Ding. Ne? So,
ja, stimmt.
Das ist so ein Wasserfall, da sitzen die Leute, haben ihr Mittagessen. Das ist aber die Eingabe der Zahlen. Und wie das Ganze dann irgendwie sich hier fortpflanzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es einen Film gibt, wo man das Ding mal in Action sieht.
Naja, ich hätte tatsächlich auch von einem Menschen, der Leiter des Computermuseums in Stuttgart, der hatte hier im September, war das, glaube ich, gar nicht so lange her, hat er halt versucht, dieses Ding dann zum Laufen zu bekommen. Und da gibt es einen Film, und dann zeigt er auch so ein bisschen, wie er diese, und dann hat er auch so die Schwierigkeiten erklärt und zeigt die Funktionsweise und so weiter. Und das, was er zum Laufen bekommen hat, ist die Speicher, so, dass man den Speicher bedienen kann. Aber er wollte dann halt nochmal jetzt Ende des Jahres, also Anfang nächsten Jahres, dann nochmal für eine Repariersession hierher. Das können wir auch in den Shownotes verlinken, das ist ganz, ein ganz herzlicher Film.
Weil ob er den Speicher wirklich zum Laufen gebracht hat, das werden wir nicht wissen, weil wir wissen, die Gedanken sind frei. Also was der Computer so im Kopf hat, wenn das nicht eingabe-ausgabemäßig zu beobachten ist, dann kann der uns viel erzählen.
Na, ich glaube, rein vom mechanischen Ablauf hat er nochmal wirklich so diese Schwierigkeit erklärt, ja? Wie man dann halt diese ganzen Adressen, die übereinander liegen, wie so ein Schichtkäse.
Hm.
Ja? Also wie man dann halt diese einzelnen Positionen ansteuern kann, und wenn da irgendwas verzogen ist, also es gab ja auch halt irgendwie so ein Bugfixing, ne, wo du dann halt irgendwie gesagt, ich biege das Blech jetzt mal ein bisschen höher, dann macht das bei diesem Rechenschritt, tut es seine Aufgabe, wenn du dann einen anderen Rechenschritt machst, dann ist es verbogen.
Dann ist es im Weg.
Ja. Dann ist es im Weg und das heißt, du musst dieses wirklich so, auf dieser Ebene musst du ja das Ganze auch
ja,
so.
Ja, das ist aber interessanter genau wieder diese Thematik der Abstraktion, ne? Dass halt dieses Gerät abstrahiert auf universelle Programme. Das heißt, jedes Gerät muss in allen Kombinationen alles leisten können, was es leisten muss. Und darf deshalb nicht individuell für eine bestimmte Rechenoperation irgendwie vorgefertigt sein.
Ja, genau.
Und was ich aber jetzt hier nochmal, ich möchte mal anknüpfen an diese Frage nach Langeweile. Ne? Also das ist, du guckst das halt irgendwie an und Konrad Zuse hatte diesen Impuls zu sagen, es ist so mind-boggling, boring, langweilig, da diese immer gleichen Rechnungen durchzuführen. Das muss doch mit einer Maschine machbar sein. Dann hat er sich eine Maschine überlegt und hat dann irgendwie so ein Register mal gebaut, hat dann diese Metalldinger irgendwie mit der Laubsäge gemacht und das funktionierte. Und in dem Moment war es natürlich eine riesen Euphorie und Endorphine im Körper, aber dann muss doch auch eine unglaubliche Langeweile wieder eingesetzt haben. Und auf einmal Tausende von diesen gleichen Blechen identisch sägen musste. Weißt du, ich meine? Genauso dieses komische Pendel zwischen Innovation und Langeweile. Ne? Dass man
aber ich meine, du kennst es ja auch. Da sind das so, also du hast eine Idee, du hast einen kleinen Prototyp, es funktioniert. Ja. Und dann kommt dann halt irgendwie, ich muss mal die Dimension X da reinschrauben und dann funktioniert es noch besser. Und ich glaube, dann ist halt diese langweilige Sägarbeit ist dann halt irgendwie wieder okay. Weil du dann irgendwie das größere Teil deinem Kopf hast. Ich glaube, das treibt. Ich finde auch das, also ich mag es nicht so gerne, aber das war halt so bei diesen ganzen Büchern und Vermarktung von Zuse, war halt immer so, ich bin zu faul zum Rechnen. Ne? Das war halt so der Ausspruch, den hat er vielleicht mal gesagt, aber ich finde es halt irgendwie so, ich finde, das ist so zu platt, ne? Das ist halt so.
Ja, es ist halt so absolut nicht Steve Jobs, ja, ne? Also es ist halt quasi.
Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist halt wie so ein.
Ja, es ist auch nicht so wichtig, aber ich finde es halt interessant, weil natürlich Veränderung wird halt motiviert von zwei Bewegungen. Das eine ist weg von was, das andere ist hin zu was. Mhm. Und das hin zu was verkauft sich immer besser. Ne? Steve Jobs hatte immer eine Vision so. We will build the best. Und dann geht es immer eine Vision in eine bessere Welt hinein. Und wenn jemand quasi getrieben von einer schlechteren Welt ist, dann hat das ist immer nicht so cool. Ne? Also es ist immer schöner, wenn man Visionär ist. Also jedes Mission Statement aus Silicon Valley heute spricht von der Idealwelt, die es erreichen möchte und welchen Teil es dazu beitragen möchte. Und wenn jemand sagt, so, ey, ich hatte einfach keinen Bock mehr, mit diesen Rechenschiebern zu arbeiten, deshalb gibt es jetzt Computer. Das
lässt sich gut vermarkten.
Das lässt sich vermarkten. Gleichzeitig ist es immer irgendwie die negativere Haltung.
Das stimmt. Ja.
Aber ich möchte noch eine Sache, weil also, ich möchte ein bisschen.
Darf ich noch eine, weil ich möchte nochmal so diese Genialität von Zuse. Ja. Weil ich sehe jetzt hier dieses Objekt, nämlich das ist ein Plotter. Und das ist auch tatsächlich, also wie innovativ Zuse war, der hat ja, das habe ich vorhin angehört, nicht nur ganz viele Patente, sondern er hat den ersten Computer erfunden. Ja? Mhm. Er hat den ersten Plotter erfunden. Mhm. Und das, was er auch noch gemacht hat, ist, er hat die ersten Schritte in Richtung höher komplexere Programmiersprachen auch mitgedacht. Also er hat dieses Plankalkül, das ist quasi so eine Metasprache, die dann halt in die Richtung Programmierung geht, hat er auch als Idee so formuliert und auch mal so, also quasi, das wurde nie implementiert, aber dass halt auch alle höheren Sprachen, also auch irgendwie die Wurzel in der Zuse drin haben, mit dieser Person verknüpft, das finde ich auch absolut faszinierend, weil ich meine, wir haben heutzutage ist halt Programmierung nur in Hochsprachen, keiner setzt sich mehr hin und macht irgendwie Maschinensprachen oder sowas, ne? Also das finde ich schon. Das finde ich schon toll, dass, wie viel Innovation der Mann einfach geleistet hat. Ne?
Und hier stehen wir vor dem, das ist dann auch quasi, um meine Künstlerthese nochmal reinzubringen, wir stehen jetzt vor einem Plotter, der ein unglaublich feinteiliges
Muster
gemacht hat, was wahrscheinlich auch das automatische Ergebnis eines Algorithmus ist. Ne? Das hat jetzt keiner entworfen, sondern die Maschine läuft wahrscheinlich da einen Algorithmus durch, der dann iterativ dieses Ding zeichnet. Ich möchte jetzt aber nochmal dieses Langeweile-Thema trotzdem aufgreifen.
Ja, gerne.
Weil ich will ja immer noch dieses Künstler-Ding so reinschieben. Und jetzt sind wir schon am Ende unserer Tour schon fast. Aber ich weiß nicht, ob du... Gibt es ein Video, das hat mich auch nochmal eben motiviert, das jetzt hier das hier als Thema anzugehen. Und zwar auf dem CCC 2017 hat eine Frau Nora Eibisch was über Konrad Zuse.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe es mir nicht angeguckt.
Und das ist total spannend, weil sie halt eben nicht über diese Maschinen spricht, sondern sie spricht über andere Ideen, die er auch teilweise umgesetzt hat. Und da geht es meiner Meinung nach nämlich genau wieder doch um dieses Langeweile-Thema. Weil eine Sache kapiere ich erst jetzt, wenn ich vor dem Z1 stehe. Er hat sich inspiriert von der Biologie, hat er sich so ein System überlegt und auch erste Schritte und sogar Forschungsgelder dafür bekommen, das umzusetzen, dass man immer kleinere Werkstätten baut. So könnte man es vielleicht sogar sagen. Also dass diese Idee der Zelle wollte er quasi in die materielle Welt holen. Er wollte quasi, als erstes hat er eine Fertigungsstrecke gebaut. Diese Fertigungsstrecke sollte alles bauen können. Mhm. Ja? Die allererste Fertigungsstrecke konnte zwar nur Teile zusammenfügen und automatisch Schrauben reinmachen, aber seine Idee war, die gleiche Form der Abstraktion zu Rechenaufgaben eben auch die Werkstatt zu abstrahieren. Ja, man könnte dann über eine Programmiersprache diesem Werkstattding, also Roboter würden das vielleicht heute dann machen, könnte man sagen, mach mir XYZ und Maße angeben und dann wird es komplett gefertigt. Und die Idee, die er hatte, das war halt quasi eine automatisierte Strecke, um alles Mögliche herzustellen. Spätere Prototypen hatten wohl auch dann Bohrmaschine und sowas. Ne? Also es muss dann universelle Werkzeugmaschine. Und hatte im zweiten Schritt aber dann den Plan, dass diese erste Maschine stellt Maschinen her, die kleinere Maschinen herstellen können, die so sind wie sie selbst. Also es sollte quasi eine Maschine geben, die viele Maschinen herstellt, die kleiner sind als sie selbst, die wiederum Maschinen herstellen, die kleiner sind als sie selbst. Es sollte dann immer kleiner werden, bis es dann wirklich so eine Form von Einzeller gibt. Der und die Einzeller könnten dann überall, zum Beispiel auch Space Travel hatte der schon irgendwie im Kopf, wir können dann überall zum Beispiel Häuser bauen, Silos bauen, also ein bisschen Nanotechnologie denken und sowas. Aber er dachte wirklich in kleinen Werkzeug herstellenden Einheiten. Und die sollten so sein wie Zellen. Und diese Zellen alle zusammen könnten dann die Welt quasi von innen heraus bauen. Also es ist ein bisschen absurder Gedanke, aber nochmal vereinfacht. Eine automatisierte Werkstatt, die Dinge herstellen kann, universell alles Mögliche herstellen kann. Wenn die erstmal steht, dann braucht er, in Anführungszeichen Faulheit, gar nichts mehr machen, weil die macht dann ganz viele Maschinen, die ein bisschen kleiner sind, die machen noch Maschinen, die kleiner sind, muss halt nur wissen, wie es irgendwie geht. Zum Schluss hat man dann ganz kleine Maschinen, die kann man dann überall hinschicken, die sollen die ganze Arbeit machen und können dann von innen heraus wieder alle möglichen Materien machen. Und wenn ich vor der Z1 stehe und sehe halt diese Dinger, ich bin mir sicher, der hatte die Idee mit seiner Laubsäge, also diese Bleche gesägt, hat gesagt, ey, ich mache jetzt jedes Mal genau das Gleiche. Das müsste doch ein automatisierte, das ist doch echt nicht Rocket Science. Ja, ne? Ja. Das heißt, aus dem Feld der Mathematik die universelle Maschine zu bauen, ist das eine, aber bei der Herstellung der mechanischen universellen Maschine dann zu denken, kann ich den gleichen Gedanken nicht auf die materielle Welt anwenden? Und dann später, das hat er dann, glaube ich, als Antrag, nachdem die Zuse KG pleite war, hat er einen Antrag gestellt für ein Forschungsprojekt, um diese Strecken zu bauen. Ja? Und das finde ich halt irgendwie interessant. Ich kapiere es erst, wenn ich vor der Z1 stehe, wie man beim nächtelangen Laubsägen irgendwie denkt, ey, wie könnte ich das standsmaschinemäßig, ne? Wie könnte ich die Dinge einfach herstellen?
So. Ja, toll, toller Gedanke, ja.
Und das ist dann auch wieder sowas, wo man natürlich dann merkt, dass da ist der Ingenieur ehrlich gesagt auch ein bisschen ausgehebelt, weil natürlich ist ja die Frage da, nicht die Frage, wie klein kann es denn wirklich sein, sondern die Frage ist ja, wo kommt die Energie her für die kleinen Teile? Ne? Das ist ja die eigentliche Frage.
Ja, also was ich auch jetzt spannend finde im Ansatz, ich weiß nicht, aber ich würde nochmal das Wort reinbringen, das was auch im Zusammenhang mit Computern immer wieder fällt, ist die Turing-Vollständigkeit, ne? Turing-Maschine. Das heißt, es ist ja quasi so, eine Maschine ist Turing-vollständig, wenn sie sich selbst berechnen kann. Ne, also das ist ja auch dann wieder, aber jetzt kommt auf so einer mechanischen Ebene, so wie du es beschreibst, ist ja auch eine Turing-Vollständigkeit in der kleinsten Zelle, ja, weil sie sich selbst berechnet durch andere, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht so flapsig hergeleitet, aber ich finde auch dann diese Turing-Vollständigkeit, ne, genau in dieser Berechenbarkeit von Maschinen, finde ich da in so einem Bauansatz, finde ich dann ziemlich spannend, weil das halt so ein Clustering dann nach sich zieht, ne? Also das, ja. Ja.
Und das fand ich halt so, das Zweite, was da in diesem Video noch mit drin ist, was auch in diese künstlerische Richtung geht, ist halt so ein Helixturm, hieß es, glaube ich, wo er eine Maschine gebaut hat oder zumindest beschrieben hat, ich weiß nicht, ob er sie selber noch bauen konnte oder ob das dann andere nachgebaut haben, die sehr ähnlich im Ansatz aussieht wie die Z1. Also da hast du auch solche Handkurbeln. Und das war eben universell der Beweis, man könne eben aus immer gleichen Teilen zum Beispiel Türme bauen. Und du hast dann so zwei Kurbeln, du siehst dann später auch ein Video in dieser Präsentation, da wird das gedreht und dann nimmt diese Maschine, nimmt dann immer wieder die gleichen Teile, die etwas spielkartengroß sind, die ineinander fassen, schiebt die da rein, schiebt den Turm hoch, schiebt von unten immer das nächste Ding nach. Das heißt, der Turm wächst so, während du vorne nur drehst. Das heißt, immer gleiche Teile, immer gleiche Bewegungen lassen dann diesen Turm bauen.
Also ich finde das super, weil genau das, wir stehen gerade hier vor dem Schaukasten, was wir gerade angesprochen haben, nämlich dass Konrad Zuse auch die erste höhere Programmiersprache mit Plankalkül entwickelt hat. Das ist ja auch so, eigentlich könnte er als Ingenieur mit den Sachen zufrieden sein, die er dann entwickelt hat. Ne? Also auf so einer rein mechanischen Ebene weiß er genau, wie er dann halt die einzelnen Bits hin und her schieben muss, um halt ein Programm dann halt da rauszubringen und ein Ergebnis zu errechnen. Ja, damit könnte er ja zufrieden sein, aber da fängt er ja an und überlegt sich ja, das könnte man abstrahieren. Ja, man könnte eine Schicht oben drüber bauen, die bestimmte Sachen wieder vereinfacht. Ja. Ne? Und das ist ja dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja genau das Gleiche. Also es geht ja um so eine Vereinfachung von Prozessen und damit halt auch eine... Ja, dann kommen wir wieder auf die Faulheit.
wenn man es anders formuliert, in dem Fall ist ja die Frage, inwieweit eben zum Beispiel von der Biologie inspiriert. Ne? Die Biologie, und das ist aber genau der Punkt, wo ich glaube, wo es auch wiederum wegbricht, weil von der Biologie inspiriert dann zu sagen, okay, wenn die Biologie es schafft, aus Einzeller, Mehrzeller, Komplexlesen und diese ganze Vielfalt von Natur, von lebendiger Natur zu schaffen, geht es auch materiell, weil im Endeffekt ist es doch materiell. Wir haben es ja schon, aber die Biologie macht nicht, was wir wollen. Ich will jetzt aus der Technik ins ganz Kleine gehen und von dort dann bauen, was ich will. Ne? Mhm. Aber diese Inspiration von der Biologie war irgendwie naheliegend zu sagen, Moment, die Mitochondrien im Einzeller, das sind irgendwie die Energiedinger, da muss ich Energie in der Einzeller machen, da muss ich natürlich das Programm, das ist in der DNA irgendwie drin und dann, wenn ich diese Logik schaffe, dann könnte ich doch auch die materielle Welt aus sich selbst herausbauen. Ne? Und das finde ich ist halt, sorry, aber das ist kein Ingenieursdenken mehr, das ist irgendwie Kunst.
Also da ist er, glaube ich, auch, also allein eben durch seine Erfindung, die er gemacht hat, das ist, also er muss ja auch, auf der anderen Seite ist er halt ein unglaublich guter Ingenieur. Mhm. Also sonst hätte er halt quasi so eine Mechanik überhaupt nicht entwickeln können.
Aber das Spannende finde ich halt, weil diese ganze Ingenieurstechnik, die arbeitet ja noch so im Newton'schen Universum. Ne? Ja. Das ist ja kein Quantenuniversum, sondern in der Regel ist es Newton'sche Mechanik. Mhm. Ne? Dinge prallen aufeinander, schieben sich hin und her. Da kannst du ausrechnen, wie viel Energie rein muss, damit du all diese Register beim Z1 schieben kannst. Das ist so eine Newton-Ebene. Und die Biologie entdeckt man ja immer mehr, die arbeitet mit ganz viel Mechanik auf so einer Quantenebene, wo diese Energiefrage ganz anders thematisiert wird. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass Enzyme merkt man, dass die mit Quantentunneling-Effekten in der Lage sind, ihre Arbeit in Anführungszeichen zu tun, wo man früher immer dachte, okay, wie Enzym wird halt, geht aus einem Prozess selbst unverändert wieder raus. Das ist dann im Prinzip das, was Zuse mit diesem kleinen Teilchen auch hier machen wollte. Das macht sein Ding und geht unverändert wieder raus und hat sich im Zweifelsfall selber gebaut. Und das Enzym hat aber gleichzeitig zum Beispiel irgendwie komplexe Aminosäureketten geteilt oder zusammengefügt. Das macht das Enzym. Und wie macht das das? Und dann hat man immer versucht, im Newton'schen Raum das zu errechnen und kommt mit der Energie nicht so richtig klar. Aber in diesem Quantentunneling-Effekt ist es dann auf einmal nachvollziehbar, warum Enzyme so schnell und effektiv arbeiten können. Und die Mechanik von Zuse, die würde natürlich die Biologie da nie erreichen können. Verstehst du? Also da ist ja das Atom, das Unspaltbare per Name schon, ist dann die Grenze. Und die Biologie, merkt man immer mehr, die geht da unten drunter. Zum Beispiel Photosynthese, ja, was unser Leben alles gegründet hat. Es ist Quanteneffekte. Das sind die Quanteneffekte, wie die Photonen in Energie umgewandelt werden, indem sie auf die treffen auf die Zelle auf, dann wird aus dem Teilchen eine Welle. Diese Welle wird dann wieder zum Teilchen und dann wird es Energie. Ja, das heißt, in dem Moment, wenn ein Photon auf eine Pflanzenzelle auftrifft, ist es zur Welle geworden in dieser Quantenmechanik, ist deshalb gleichzeitig überall in dieser Zelle und kann deshalb sofort auch wieder als Energie mit einem, ich glaube, Energieeffizienz von über 99%, 99,8% oder sowas, wird quasi das Photon in, durch Pflanzenenergie, die Energie absorbiert. Das habe ich jetzt schlecht formuliert. Aber das sind halt so Dinge, die kriegst du natürlich, wenn wir uns hier umgucken, mit diesem mechanischen Ingenieursdenken, du wirst da nicht hinkommen können. Da sind einfach Zauberwege, also es ist wie Zauberei. Für die newtonsche Mechanik ist es Zauberei. Wie kriegst du 99,9% Energieeffizienz von der Umwandlung von Licht in Energie hin? Wie kriegst du das hin? Mhm. Das kannst du nicht bauen. Und das finde ich halt total spannend, aber dass er natürlich sich davon hat inspirieren lassen und sogar halt eben Forschungsgelder bekommen hat für diese erste Strecke, die nichts macht, außer zwei Teilchen zusammen und eine Schraube rein. Das war sein erster Schritt hin zu der Bevölkerung des Mars, indem man kleine Roboter dahin schießt, die Häuser bauen.
So. Das, puh, heavy stuff.
Heavy stuff. Aber vielleicht dieses Puh, das klingt so nach Ende der Folge, oder?
Ich würde jetzt auch, ja, ich glaube, wir haben, wir haben alles gesagt und erzählt, was wir mit unserem Halbwissen sagen und erzählen können. Ich wollte aber trotzdem noch zum Abschluss, wie wir es immer mal machen, was jetzt so, was ist so dein eigentlich Moment in dieser Folge gewesen? Gab es da noch einen, den du in der Vorbereitung, war das jetzt nochmal so eine Verdichtung, was du zum Ende vorgetragen hast?
Ja, lustigerweise kam mir das jetzt erst genau, was mich halt an dieser Schwelle zwischen Biologie und Mechanik interessiert. So. Und das ist mir jetzt wirklich erst beim Reden, Verfertigung, beim Laufen, beim Denken, beim Reden, ne? Verfertigung der Gedanken erst so gekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass bei Zuse eben diese künstlerischen Elemente so angelegt sind. Ich hatte dann auch zwischendrin nochmal überlegt, es gibt ja diesen Künstler Olafur Eliasson, der im Pfefferberg hier auch seine, der hat das, glaube ich, es gibt das Olafur Eliasson Studio, wo er alle möglichen Leute angeheuert hat, die Materialforschung betreiben und so weiter und so fort, weil der macht ja auch Architektur, der macht ja auch andere Sachen. Ne? Das ist ein anderer Mensch, der ähnliches, glaube ich, der als Künstler angefangen hat und dann eben aber auch in die Architektur zum Beispiel gegangen ist. Und bei Zuse hatte ich immer dieses Gefühl, das ist der Ingenieur, der aber wie ein Künstler in dem Herzen denkt, der malt, der schauspielert und der dann halt irgendwie auch so komische Visionen hat, wie man eine Welt neu bauen könnte. Und das ist mir jetzt erst auch gerade irgendwie zusammengekommen, diese kleine Dreh mit der Quantenmechanik, wo da auf einmal klar wird, also das, ja, das war mein Aha-Moment jetzt gerade hier im Computermuseum.
Ja, also vielleicht war auch das letzte Universalgenie, weil er wirklich von als mechanisch dann halt diesen Computer gebaut hat. Also heutzutage kannst du das ja nicht mehr machen. Konrad Zuse, also.
Was war denn dein eigentlicher Moment?
Also mein eigentlicher Moment, ich glaube, was du jetzt auch nochmal so verdichtet hast und ich finde es total spannend, weil ich wollte mir diesen Vortrag, habe ich mir extra nicht angeguckt, ja. Weil ich nicht noch eine Ebene reinbringen wollte, ja, in Zuse, sondern ich wollte halt so ein bisschen bei diesem Kern Computer, also bei diesen Dingern bleiben. Und dann habe ich extra auch, ich freue mich schon auf diesen Vortrag, aber es ist super, dass du den so reingebracht hast, weil das genau eigentlich diesen, also ihn immer in seiner Person so unglaublich mannigfaltig macht, mit dieser Biografie. Und das ist mir, glaube ich, jetzt auch so, er ist nicht halt ein Bau, es ist zwar dieser, er ist nicht nur ein Bauingenieur, sondern er ist halt auch ein Künstler, ein Visionär, was er dann so gefunden und wie er das weiterentwickelt hat. Ne? Also ich glaube, er ist auch von der Persönlichkeit war er ein total wertvoller Mensch. Also ich habe noch ein Interview aus den 80ern, wo er mit Schülern spricht, dann habe ich mir angehört, das ist auf Deutschlandfunk. Das ist auch ganz spannend, weil er auch so diese ganzen Visionen, die er hat, und hat die auch so ermuntert, dann halt auch weiterzumachen. Und ich glaube, das ist halt so der, also er war halt so ein totaler Wissenschaftler, aber er war halt auch jemand, der halt total dann auch gestrahlt hat und andere dann halt auch eben da inspiriert hat. Und so wie du es jetzt nochmal in dieser Dimension beschreibst, finde ich, das war für mich dann dieser eigentliche Moment, diese mechanische, diese Fertigungsstrecke. Mhm. Und dieses, das finde ich auch großartig. Also ich freue mich darauf, dass nochmal so ein bisschen zu durchdringen.
Ja. Danke, dann machen wir Schluss und wünschen euch einen schönen Tag.
Macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, das ist aber eine lange Folge und ich muss jetzt, ich habe immer deswegen gesagt.